SWR 2 Forum.
Thema heute: Liebe deinen Nächsten, die Lust am Seitensprung. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Und ich gebe zu, dass ich ein bisschen einen trockenen Mund habe vor Aufregung, denn dieses Thema ist alles andere als einfach, weil es so peinlich ist. Peinlich nicht nur, weil es um das Thema Sexualität, also den Schambereich schlechthin geht, sondern auch peinlich, weil man sich so blöd dabei vorkommt, so unvernünftig, so unterkomplex. Und doch sind auch überdurchschnittlich intelligente und kultivierte Menschen gegen die Niveaulosigkeit ihres Begehrens nicht gefeit. Und noch ein dritter Punkt der Peinlichkeit, das ist die Emotionalität. Jeder kennt das wohl aus eigenen Beziehungsdramen, das Potenzial zum Wahnsinn, das Ausrasten, das Geschrei, die Wut, die Tränen, die Lügen, die Vorwürfe, das Gestotter. Und weil das alles so peinlich ist, reden wir jetzt über dieses Thema meist so dünnblütig distanziert, so obenhin, so falsch. Und genau das wollen wir versuchen zu vermeiden. Und damit komme ich zu unserer heutigen Runde. Professor Ulrich Clement, Sexualforscher, Paartherapeut in Heidelberg, hat ein Buch mit dem Titel »Wenn Liebe fremd geht« geschrieben. Der Untertitel »Vom richtigen Umgang mit Affären«. Die in Köln lebende Schriftstellerin Heike Melba-Fendel hat ihre eigenen Affären unter dem schönen Titel »Nur die« veröffentlicht. Darf ich das so sagen, die eigenen? Oder ist es alles Fiction?
Nicht ganz eigen.
Außerdem noch in der Runde die Hamburger Schriftstellerin Ildikó von Kürti. Von ihr gibt es einen neuen Roman, der heißt »Endlich«, ist gerade herausgekommen und handelt von einem Paar, das sich gegenseitig betrügt. Beide typischerweise um die 40 und beide passen eigentlich ganz gut zusammen. Die lieben sich. Ja, wenn da nicht was wäre, Frau von Kürti, warum tun die das einander an?
Weil die Liebe gar keine mehr ist. Also das ist jetzt nicht prototypisch, aber mein Paar stellt über die Untreue fest, dass es längst schon hätte getrennte Wege gehen sollen. Das ist sozusagen ein höchst überfälliger Schubser des Schicksals in die richtige Richtung, was Untreue ja auch mal sein kann.
Habe ich anders gelesen, deswegen entgegne ich als ihr Leser. Sie möchte ihn doch unbedingt zurückhaben, weil er irgendwie ihr am meisten entspricht. Sie wird so ein bisschen als eine Backpflaume dargestellt und irgendwie deckt er ihre Bedürfnisse doch im Verhältnis zu den anderen Männern, die vorkommen, am allerbesten ab. Könnte also klappen.
Das dachte sie zumindest, aber nicht alles, was man unbedingt haben will, ist ja auch unbedingt das Richtige für einen. Also im Fall meiner Heldin ist es so, dass der Betrug, also er beginnt ja mit dem Betrug, sie deckt eine Affäre auf, sie letztendlich, ja, wie ich schon sagte, auf einen Weg bringt, der eigentlich der ihre hätte sein sollen. Also eigentlich bekommt sie das, was sie sich schon immer hätte wünschen sollen, nämlich ein Leben ohne diesen Mann.
Okay, also sie deckt eine Affäre auf, die ganze Sache geht vom Mann aus, ein klassischer Fall, nicht wahr? Es gibt ja so eine, man darf ja nicht mehr sagen biologistisch, aber gerade in diesem Bereich gibt es so eine biologistische Anschauung, die Männer tun das öfter, das Fremdgehen.
Aber mit
stimmt
wem
das oder
fragt
stimmt
man
das
sich
nicht?
Ja eigentlich, ne? Weil es brauchen ja auch im Zweifelsfall immer Frauen, mit denen sie dann fremdgehen. Also irgendwie kann ja die Statistik nicht so ganz stimmen, wenn man sagt, mehr Männer gehen fremd, aber die brauchen ja Frauen dazu.
Fangen wir mal Ulrich Clement.
Ja,
stimmt das oder stimmt das nicht, dass das mehr Männer machen?
Das ist ausgewogen. Früher haben es die Männer eher zugegeben und das hat man früher so umgerechnet, wenn sich 1:1 aufgeht, dass die Prostituierten sozusagen ihren Dienst statistisch gesehen für die promisken Männer gemacht haben und dadurch konnten viele Frauen treu bleiben. Aber das ist auch nur so ein Rechenexempel, um die Statistik zu frisieren. Heute kann man sagen, das ist ziemlich gleich, häufig.
Was ist denn mit dieser landläufigen Ansicht, dass Männer, weil wegen der Arterhaltung sie mehr Frauen und umgekehrt die Frauen aber darauf bedacht sind, den Beschützer und deswegen immer treu, ist das alles falsch?
Das wäre eine Erklärung, die voraussetzt, dass der Unterschied immer noch besteht. Der besteht gar nicht so. Das ist ein altes Frauenbild. Auch die Frauen machen Unterscheidungen, mit wem sie Familien gründen und mit wem sie eine Affäre haben. Das sind nicht unbedingt die gleichen Präferenzmuster. Die einen Männer sind fürs eine gut, die andere fürs andere. Wenn ich das mal sehr pointiert sage, also Frauen differenzieren auch, welche Männer sie für was brauchen. Und diese alte Unterscheidung, die im Patriarchat immer genannt wurde, nämlich zwischen Hure und Madonna, also diese männliche Spaltung, die ist nicht nur ein männliches Privileg. Frauen unterscheiden das auch. Also für Frauen ist auch der Unterschied, nicht jeder, mit dem ich ins Bett gehe, den muss ich heiraten und leider auch umgekehrt.
Klingt irgendwie lustig. So, als ob es keine Probleme gäbe, weil ja jetzt alle alles können. Und trotzdem ist die Sache so enorm heikel.
Das ist natürlich heikel, weil es die Eifersucht gibt. Gäbe es die Eifersucht nicht, wäre das ganze Affären- und Fremdgehproblem nicht existierend. Dann würde man es halt machen und würde sich irgendwie arrangieren, aber es würde affektiv nicht so wild bluten und Schmerzen bereiten, wie es ja de facto dann doch tut, wenn für beide Beteiligten, für den Betrogenen und für den Fremdgänger.
Heike Melba-Fendel, Eifersucht, ist das irgendwie ein Irrläufer der Schöpfung, der dazu als Unglücksgenerator dient, uns das Leben sauer zu machen?
Nee, ich denke, das ist der Stopper gegen so einen funktionalistischen Umgang mit Beziehungen, wie das auch gerade angeklungen ist. Also man nimmt sich den einen für das und den oder die andere für das. Und da habe ich das Bedürfnis und da habe ich das Bedürfnis. Und dem haftet so ein Kontrolldenken und auch so ein Konsumdenken. Also so, wie man sich Dinge kauft, das kann man bei Ildikó ja auch immer gut nachlesen, dass so ein Warenkonsumismus die Zeit genauso prägt wie der Gedanke auch, dass man Menschen in der Art und Weise konsumieren kann. Und auch eben das erfolgreiche Fernsehformat Sex in the City schafft ja genau diese Parallele, dass Frauen sich die Schuhe kaufen, die sie haben wollen und sie selber bezahlen und mit den Männern schlafen, die sie haben wollen und dann in einer anderen Währung, nämlich in einer emotionalen Währung, eben auch zum Beispiel mit Eifersucht dafür bezahlen. Ich glaube, dass Eifersucht genau dieses konsumistische Prinzip außer Kraft setzt und uns wieder individualisiert. Denn dieses ganze Gerede von jeder kann, jeder will und heute und emanzipierte Frauen, patriarchale Strukturen, ich glaube, das überdeckt ganz einfach, dass in dem Bereich, wo es um Gefühle und Sexualität geht, egal ob sich das verschränkt oder nicht, dass wir ganz auf uns selbst zurückgeworfen sind, auf unser ureigenes Selbst. Und in dem Moment, wo jemand uns betrügt, verlieren wir ja die Kontrolle darüber, wie ein Konsumvorgang laufen kann. Wenn wir selber, also jetzt mal als Frau Männer konsumieren, dann kontrollieren wir das. Wenn der Mann, mit dem wir zusammen sind, andere Frauen konsumiert, dann entwertet er uns. Und ich glaube, dieser Widerspruch, also dass wir an der Stelle merken, dass diese Autonomie gar keine ist, sondern dass wir ausgeliefert sind, zurückgewiesen zu werden, egal wie wir uns selber verhalten, da ist, glaube ich, der Schmerz und das ist auch das Schlimme an der Eifersucht, dass sie uns auf uns selbst zurückwirft.
Ich greife mal dieses Wort Konsumismus auf. Das war ja jetzt eine kapitalismuskritische Gesellschaftskritik, die Heike Melba-Fendel hier.
Kapitalismuskritische Beziehungskritik.
Ja. Aber jedenfalls ist dem zu entnehmen, dass speziell in unserer modernen Gesellschaft sich da etwas getan hat, dass es also mehr und mehr in diese Richtung geht. Frage, stimmt das? Denn es ist doch ein Ewigkeitsthema. Es gibt doch schon diese Cosi fan tutti. Ist auch schon immer so, immer das Gleiche. Reden wir hier über was Neues?
Wir reden überhaupt über nichts Neues. Die ganze Weltliteratur ist voll davon. Und würde man das Fremdgehen aus der Weltliteratur entfernen, würden 80% aller Bücher überhaupt nicht mehr existieren. Das ist ein gesellschaftliches Großthema, was es immer schon gab. Die Erklärungsfigur, das mit Konsum zu erklären, die ist auch nicht mehr ganz neu. Die kommt aus den 70er Jahren. Ich glaube nur nicht, dass man damit etwas beschreibt. Bei Affären und beim Fremdgehen lassen sich zwei Menschen aufeinander ein, die in einer riskanten und schwierigen Dreieckskonstellation leben. Aber die konsumieren sich ja nicht, die begegnen sich. Da passiert ja auch nicht nur Sex, sondern da passiert emotional etwas, da wird etwas gesucht beim anderen, was man sonst vielleicht nicht hat. Und das ist mit Konsumismus, glaube ich, schlecht beschrieben.
Aber das ist doch genau das. Sie suchen bei dem anderen was, was ihrer nicht hat. Also das ist doch genau das Prinzip Konsum. Ich finde auch ehrlich gesagt immer egal, ob was alt oder neu ist, weil eine Wahrheit geht ja nicht nach Dekaden, sondern modifiziert sich vielleicht entlang der Gegebenheiten der Dekaden. Aber genau das, sie sind mit einem Menschen zusammen und das, was sie da nicht kriegen, holen sie sich woanders. Also das ist doch...
Ja, aber das ist... Ja, so ist das wohl, aber ich suche ja immer auch nicht nur eine andere Person, sondern auch ein anderes Selbst. Ich gehe nicht nur, um etwas zu konsumieren, sondern ich suche mich ja selbst in einer anderen Person. Die Person, mit der ich fremdgehe, hat immer etwas anderes, was der feste Partner nicht hat. Da wird Lebendigkeit gesucht, das ist ja nicht, wie es immer heißt, nur Sex. Ich glaube, dass es nur Sex gar nicht gibt, sondern dass da etwas Ungelebtes gesucht wird, etwas leben möchte, was sonst ruhig liegt. Und es hat auch Aspekte von Selbstverwirklichung. Und ich will das jetzt nicht propagieren, dass es dafür gut sei oder dass es der Königsweg der Selbstverwirklichung sei. Das ist nicht meine Mission, sondern zu sehen, was ist sozusagen der Kern des Fremdgehens, das Motiv, was dahinter liegt. Und das ist oft sowas wie etwas ungelebtes Leben zu leben und auf eine Weise sich selbst zu spüren, die sonst nicht möglich ist.
Aber interessante Frage, warum ist es das eigentlich sonst nicht? Also warum verlagert man zu viel in die Beziehung, also sei es die Selbstverwirklichung, sei es aber auch das Prinzip Abenteuer, also warum muss es dann an der Stelle so entstehen? Also wenn in einer Partnerschaft einem was fehlt, warum kann man das nur übers Fremdgehen dann lösen?
Aber wie viel Abenteuer ist denn möglich, wenn man 20 Jahre zusammen ist? Das weiß ja jeder, dass man sozusagen keine Erregungszustände mehr kriegt, wenn man die nassen Boxershorts auf die Wäscheleine hängt. Sozusagen Abenteuer und ewige Leidenschaft ist ja auch ein Märchen, an das keiner mehr glaubt. Und daran
ist
tut man ja auch
so
gut dran. Ja, das ist so.
Ist das so, dass auch das Beispiel mit den Boxershorts also und der Erregung, ich weiß nicht, auf welchen Ebenen, also ich kenne so lange Beziehungen, ich muss ich fairerweise sagen, also Erregungszustände können, glaube ich, vielfältig sein und hängen nicht von der Art von Wäsche ab, die irgendwo hängt, sondern darüber, ob eine immer wieder neue Begegnung mit dem immer gleichen Menschen möglich ist. Und ich glaube, das
ja,
kann sehr
gut. Aber jetzt sprechen
sein.
Wir sozusagen von der Entwicklung, von der Beziehung. Natürlich kann man sich miteinander entwickeln, aber man wird nie wieder zum ersten Mal mit dem eigenen Mann schlafen. Und was ja per se schon meistens ja nur deswegen aufregend ist, weil es neu ist. Und neu wird es einfach nicht mehr sein. Und natürlich kann man viele andere wunderbare Dinge miteinander entwickeln, aber sozusagen das Abenteuer der Erstbesteigung des Mount Everest hat man nicht, wenn man zum zweiten Mal raufkraxelt. Das ist einfach so.
Aber das würde ja dann bedeuten, dass das schon ab dem zweiten Mal so ist. Aber die Frage ist auch, ist immer nur das erste Mal interessant? Oder
nein,
es gibt auch dieses schöne Lied von Peter
nicht.
Alexander, ich habe mich verliebt in meine eigene Frau.
Ja, das ist natürlich schön, wenn das immer wieder gelingt. Nur sozusagen der Zauber des Anfangs beinhaltet ja, dass etwas anfängt und nicht schon länger dauert. Ich protegiere nicht den Seitensprung, aber das Abenteuer findet man da natürlich leichter als zu Hause, wenn man es sucht. Man kann auch darauf verzichten.
Zum Abenteuer möchte ich noch was sagen. Das ist natürlich ein mögliches Motiv. Das kommt sozusagen aus dem Übermut. Es gibt ja auch so etwas, dass man in der Außenbeziehung Trost sucht, den man sonst nicht findet. Oder dass man gesehen werden möchte, verstanden werden möchte, wie man sonst nicht verstanden wird.
Ja.
Also ich bin dagegen, im Seitensprung nur die heitere Lesart gelten zu lassen. Dass man sich irgendwie lustig macht und sowas. Sondern es gibt doch in langen...
Abenteuer muss ja nicht lustig sein. Auf Mount Everest ist es ja auch nicht lustig irgendwann.
Ja, aber es ist ein Übermutsmotiv.
Aus keinem schlimmen Mangel heraus.
Die Art,
es ist vom Übermut her motiviert und nicht vom Mangel her motiviert.
Genau, ja.
Und man kann die Frage ja zurückgeben, die Sie gestellt haben, Frau Feld. Keine Beziehung deckt alles ab. Diese Idee vom ständig Neuen entdecken ist theoretisch klasse, die ist praktisch nur schwierig. Und zu jeder langjährigen Beziehung gehört dazu, dass man die Begrenztheit des Partners sieht. Und das kann man geduldig annehmen und gelten lassen. Oder man merkt, es kommen bestimmte Seiten von einem selbst nicht zum Zuge und dann ist man eher anfällig für Verführungen.
Aber ich finde, das hat eine relativ, aus meiner Sicht, spießige Grundlage, nämlich
danke.
Die Grundlage. Und zwar, dass man davon ausgeht, dass es die eine Beziehung gibt, die man lebt. Und wie gesagt, was da nicht stattfindet, gegebenenfalls woanders. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, warum man nicht von vornherein dann gar nicht auf dieser einen festen Beziehung beharrt, von der man zur Seite springen muss, also vor der man quasi ausweichen muss.
Ist doch klar, weil man erstmal
Und das Zweite ist, also und das ist für mich daran gekoppelt, weil es immer die feste Beziehung und der Seitensprung, das ist das eine Prinzip. Und das andere ist, dass man im Seitensprung was findet, was man in der Beziehung nicht findet. Aber ich finde, die Frage ist doch auch, warum kann ich nur über sexuellen Kontakt mit jemand anderem das auffüllen, was ich in meiner festen Beziehung nicht bekomme? Warum gibt es nicht andere Formen des Umgangs mit Menschen, die diese Leerstellen füllen, ohne dass ich damit eine Affäre beginne?
Aber gibt es doch auch. Also es gibt ja nicht nur körperliche Untreue. Manche fühlen sich betrogen durch beste Freundinnen, mit denen sehr viel geteilt wird, was beim Ehemann vielleicht zu kurz kommt. Also es gibt ja Betrug in vielfältiger Hinsicht oder auch, wenn man es positiver ausdrücken will, Auslagerungen. Also das, was ich in der Beziehung vermisse, das muss ja nicht nur leidenschaftlicher Sex oder eben Abenteuer sein, sondern wie Sie sagen, vielleicht etwas Trost, den bekomme ich nicht unbedingt vom Liebhaber, vielleicht von der besten Freundin. Ist das auch Betrug?
Ja, der tut nicht so weh.
Ehrlicherweise sollten wir an der Stelle sagen, hier geht es jetzt tatsächlich um sexuelle Untreue und die Eifersuchtsszenen, die ja auch im Hintergrund unserer Sendung da imaginiert werden, die beziehen sich genau auf das. Meistens fängt es damit an, dass jemand etwas entdeckt, überraschend entdeckt, was er vielleicht irgendwie erwartet hat, aber im Zuge privater Ermittlungen im Haushalt, sei es ein liegengelassener Brief oder ein Dokument, ein elektronisches Dokument im Post-Mail-Eingang oder eine SMS auf dem Handy. Das haben Sie ja auch alles genauso mit ausgeführt, Frau von Kürte, in Ihrem Buch. Das sind die Beweisstücke von heute und ab da geht die Katastrophenmaschine los, die perverse Lust an der Apokalypse einhergehend mit tranceartigen Zuständen des Selbstmitleids, aber andererseits eben auch einer gewissen Zwanghaftigkeit. Ist das der Preis, den man zahlen muss, um das, was Sie vorhin ja dargestellt haben, auch Herr Clement, als sich mal neu präsentieren dürfen, sich von außen noch einmal als ein anderer betrachtet finden. Ist das der Preis dafür?
Das ist der Preis und ohne den geht's nicht. Zum Fremdgehen gehört die Kontrolle des betrogenen Partners unabweisbar dazu. Also wer sich auf sowas einlässt, muss damit rechnen, dass kontrolliert und übergriffig spioniert wird, E-Mails geprüft werden und SMS geprüft werden und so. Das gehört zum Normalen.
Darf ich kurz mal fragen, warum muss man eigentlich davon ausgehen? Also der richtig kluge Mensch, lässt der nicht eigentlich das Schnüffeln schon gleich sein?
Der kluge schon, aber in dem Fall von Fremdgehen sind die seltensten klug.
Nee, aber man kann doch auch entscheiden, was will ich wissen und was nicht. Also ich habe das Dilemma überhaupt nicht gelöst. Ich weiß gar nicht, will ich die Wahrheit wissen oder will ich glücklich sein? Ich wüsste mich nicht zu entscheiden.
Also ich habe ja viele Fälle da untersucht und ich habe eine Möglichkeit, die mir lebbar vorkommt, die ich allerdings auch nur wenige Male gehört habe, ist so ein respektvolles Weggucken. Mhm, also ein Halbwissen, ich vermute, dass mein Partner was hat, aber ich will es besser nicht wissen, weil der Schmerz wäre größer, wenn ich es denn wüsste, als diese Ahnung, mit der ich halbwegs leben kann.
Setzt allerdings auch einen respektvollen, diskreten Betrug voraus. Ne? Es gibt ja auch Betrüger, die sowas von schamlos sind, da kann man gar nicht weggucken. Das ist dann unschön.
Respekt, der muss beidseitig passieren, sonst funktioniert das nicht.
Ja. Naja, es geht ja sogar so weit, dass manchmal der Betrüger mit der Betrogenen gerne darüber kommunizieren würde, damit die sich auch ein bisschen mitfreuen kann.
Ne? Ach, tatsächlich? Unter was für Perversen leben Sie denn?
Ja, oder um anzugeben.
Ja.
Bei der eigenen Frau mit der Geliebten? Guck mal,
auf eine seltsame Weise.
Okay. Ja. Nein, da sollte man sich besser im Griff haben. Das kann man vielleicht dann woanders mit angeben
also dieses als bei offen, der Ehefrau. Das offen drüber reden hat zwei Facetten. Es gibt natürlich die Fortgeschrittenen, die Privilegierten, Reflektierten, die dann auch drüber reden können und sich daran vielleicht erotisch aufreizen. Das gibt es auch. Was es natürlich auch gibt, ist so eine böse Rache sozusagen. Das habe ich dir gezeigt. Und ich sage es dir, ich drück dir diese Wahrheit, die du gar nicht hören willst, rein, weil ich aus anderen Gründen und aufgrund anderer Dinge, die du mir angetan hast, mich gern rächen möchte.
Was würden Sie denn sagen? Hat denn Betrug immer was mit der Ursprungsbeziehung zu tun oder gibt es das tatsächlich so ausgelagert, dass man sagen kann, Leute, rührt nicht dran, seid glücklich, wie ihr seid und macht die Augen zu? Oder hat es immer was mit der Beziehung zu tun, die betrogen wird?
Ganz wichtige Frage und die Antwort heißt nein und ich möchte kurz begründen. Das ist das verbreitetste Mythos übers Fremdgehen heißt, das Beweis, dass die primäre Beziehung faul ist, dass da was nicht stimmt, dass da jemand Mangel hat oder irgendwas kaputt ist.
Das muss nicht so sein.
Es gibt auch Fremdgehen-Motive aus Gründen, weil eine Gelegenheit da ist oder weil jemand gewissermaßen von sich selbst überrascht ist. Ich kenne einige solcher Fälle, wo der Betreffende, der fremdgegangen ist, höchstens im Nachhinein sagt, dann muss was faul gewesen sein, aber er hat es primär nicht gemerkt. Und für den Betrogenen ist das oft eine Erklärungshilfe, dass der wissen will, was habe ich falsch gemacht. Also im ganzen Schmerz des Betrogenwerdens eine Erklärung zu suchen, die dann immerhin es noch erklärbar macht und dadurch aushaltbar macht, als wenn es nur völlig rätselhaft wäre.
Gibt es denn da so geschlechtsspezifische Unterschiede? Man sagt ja immer, und mein Eindruck ist schon, dass Frauen sozusagen ein bisschen gewichtiger fremdgehen, dass da eher mal was dahinter steckt als bei Männern. Howard Carpendale hat mal sehr schön gesagt, Fremdgehen ist wie Onanieren. Ist das für Frauen auch möglich oder denken die sich mehr dabei?
Also die Rechtfertigungsstrategie ist eine andere. Männer spielen Bedeutung eher runter und Frauen spielen sie eher rauf. Also die betrogene Frau sagt, das muss doch etwas zu bedeuten haben. Ich will nicht nur wissen, was war, sondern was es zu bedeuten hat.
Auch ihr eigener Betrug.
Der nicht. Nee, die betrogene Frau fragt das den betrügenden Mann. Ja. Der betrogene Mann, der fragt, wie war es sexuell genau, wie gut war der andere. Den interessieren Bedeutung dann auch mal, aber nicht in erster Linie.
Da wird natürlich eine Hierarchisierung von Beziehungen vorgenommen, die gerade im Zusammenhang mit den Rechtfertigungsstrategien des Betrügers oder meistens haben wir jetzt vorausgesetzt, in Klammern des Mannes, ungefähr so aussieht wie: Es gibt natürlich dich, angebetete liebe Frau, ich möchte bei dir bleiben, aber lass mich doch mal so ein bisschen machen, ist nichts dabei. Ich verspreche dir, das ist total harmlos, das ist einfach nur mal so. Das ist das, was Carpendale wohl meinte. Dem steht natürlich entgegen, dass die Frau die Liebe eher als total empfindet und ein bisschen Recht darin hat, nämlich schlicht und einfach, weil sie weiß, dass die sexuelle Verschmelzungsenergie prinzipiell unkontrollierbar ist.
Ach, so unkontrollierbar ist das nicht. Die Verschmelzungsenergie ist auch so ein Mythos. Das ist ja nicht immer so, dass da gleich die Welt erbebt, wenn sich zwei sexuell vereinigen.
Es gibt
ja auch in dem Fremdgehen gibt es auch eine relativ banale Sexualität. Das ist nicht immer so, dass da alle Wände wackeln.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, zu welcher Intensität man in seinem Leben bereit ist. Weil wenn Sie, Herr Clement, sagen, es ist vielleicht sogar besser, wenn beide damit diskret umgehen, die Frau mit dem Verdacht und die Mann mit der Tatsache und umgekehrt. Oder eben auch hier, ich nenne es jetzt mal den schlechten Sex. Ich glaube, die Frage ist, was sucht man in seinen, ich glaube, Primärbeziehung wurde das gerade genannt, und was sucht man in der Sexualität? Also sucht man eine Unbedingtheit und Intensität und auch an sich selber finden? Oder, Entschuldigung, jetzt komme ich wieder mit meinem Lifestyle, oder ist das irgendwie wie mal einen Cocktail trinken? Also ist es so ein kleiner Lustgewinn? Und ich glaube, in dem Moment, wo zwei Menschen, egal ob in der Affäre, im Seitensprung oder in der Beziehung, beschließen oder gar nicht anders können, als sich ganz reinzugeben mit der ganzen Intensität, dann hat eben alles Bedeutung. Und dann hat eben das Fremdgehen auch so eine große Bedeutung. Und ich finde in dem Zusammenhang interessant, dass Catherine Millet, die ja vor 9 Jahren ein Buch darüber geschrieben hat, über die 1000 Männer und die Art und Weise, wie sie mit denen geschlafen hat, falls man das so nennen will, und dann 9 Jahre später ein Buch rausbringt, wo es um ihre Eifersucht gegenüber dem Fremdgehen ihres Mannes geht, und dass das deutlich qualvollere Buch ist. Also diese Libertinage, auch die Intensität, die sie da gesucht hat, die hat sie überhaupt nicht davor gefeit, weil sie so ein intensiv empfindender, suchender, formulierender, lebender, liebender Mensch ist. Die hat sie überhaupt nicht davor gefeit. Im Gegenteil, durch die ganzen Niederungen und tatsächlich Peinlichkeiten im Sinne von Schmerz, so würde ich das verstehen, was Herr Müller-Ulrich eingangs sagte, dieser Schmerz, da durchzugehen. Und ich muss nochmal von der Kontrolle sprechen. Mir scheinen diese eher weichgespülten und schauen wir nicht so genau hin und bisschen Sex mal hier, und Howard Carpendale ist wahrscheinlich genau auch der Richtige, der dann sowas sagt. Für mich ist das einfach Ausdruck davon, dass man sich so durchs Leben und damit auch durch die Liebe und die Sexualität irgendwo mogelt.
Naja, es vereinheitlicht natürlich das so. Es gibt, glaube ich, alles. Man kann ja das Fremdgehen nicht nach einem Muster interpretieren. Es gibt dieses sich so durchmogeln, und dann kann es ja auch banal werden und dann könnte man es auch schon gleich wieder bleiben lassen. Und es gibt das Ergriffensein von einer anderen Person, die das ganze Leben in Frage stellt. Also man muss, glaube ich, aufpassen, dass man dem Einzelfall gerecht wird und nicht das über einen Kamm scheren. Also es gibt sehr bedeutungsvolle, lebensverändernde Affären. Und es gibt Affären, die halbwegs spurlos bleiben, und für alle ist eine andere Umgangsform richtig. Und das respektvolle Weggucken, das funktioniert ja so lange, wie das Leben nicht in Frage gestellt wird. Und dann ist es angemessen. Und die Frage, die doch oft gestellt wird, die Paare auch stellen, wie viel Offenheit ist nötig? Ist Offenheit etwas Gutes oder was Schlechtes? Ist auch nicht generell zu beantworten.
Darf ich kurz einlangen? Ist das nicht in der Regel, was Sie beschreiben mit dem stillen Weggucken, die Rolle von Frauen, die Kinder haben und denken, okay, solange wahlweise zahlt oder da ist oder für die Kinder da ist, gehe ich darüber hinweg. Ist das nicht letztlich so eine Duldungsstarre auch der Frauen, gerade wenn Kinder da sind?
Das kann auch eine Duldungsklugheit sein. Ich habe mit einer Frau mal gesprochen, die sagte mir, bisher ist er immer wieder gekommen. Also das kann auch eine Klugheit sein. Wenn es eine Duldungsstarre ist, dann reduzieren die sich
aber
selber.
Was macht es mit einem selber, ja? Wenn der Mann dann wieder, also das habe ich aber auch bei Männern nie verstanden, also dass man, wenn man eine Frau wiederholt, betrügt oder umgekehrt auch bei Frauen, dass man wiederholt fremdgeht, das als strukturellen Teil der Partnerschaft nimmt und ansonsten zu Hause sich irgendwie nett macht. Da muss ich leider wieder mit dem Begriff des Spießigen. Das ist für mich der Inbegriff der institutionalisierten Spießigkeit.
Aber warum? Was heißt Spießigkeit? Ja, warum?
Ja, weil es ganz einfach sich in der Mitte einrichtet. Also es bekennt sich nicht zu einem im besten Sinne konservativen Liebesbeziehungs- und Familienbild zu sagen, ich habe mich für einen Menschen entschieden und wenn ich Ja gesagt habe, bleibe ich dabei. Es bekennt sich aber auch nicht dazu zu sagen, ich bin ein triebhafter Mensch, der sich nehmen will, was er möchte, was aber bedeutet, dass eine bürgerliche Existenz damit nicht mehr möglich ist, sondern man wählt diesen Mittelweg, der in alle Richtungen dann Verletzung erzeugt und baut sich daraus einfach so eine wieder lauwarme Existenz. Und das verbinde ich mit Spießigkeit, einfach nicht für die Konsequenzen seines Handelns und auch nicht die Konsequenzen, also seine Ausschweifung wieder rückzuführen in eine lauwarme Alltäglichkeit. Das finde ich spießig.
Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. 3 Dinge sind wichtig, wenn es zu solchen Fremdgehaffekten kommt. Das eine ist das Motiv der Abwechslung. Das andere wurde auch schon gesagt, ich glaube, Frau Kürti war es, die Neuheit, wesentlicher Aspekt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das gibt es eben nur einmal. Und ein drittes haben wir noch nicht ganz so rausgearbeitet, scheint mir aber auch ein wesentlicher Punkt zu sein, nämlich die Heimlichkeit. Es gibt Bereiche, in denen der Mensch sich plötzlich mal zurückziehen möchte auf einen radikal nur ihm zugänglichen Bereich von Heimlichkeit. Das muss keine Verachtung des Partners sein. Aber es verschafft offensichtlich eine Lust eigener Art und eigenen Ranges.
Na, das ist diese Fremdgeh-Inszenierung, dass ich mir sozusagen über die Heimlichkeit eine Besonderheit schaffe. Ich weiß nicht, ob die Heimlichkeit so wichtig ist, sondern man schafft sich in dem Fremdgehen, also wenn man nicht von einem punktuellen Fremdgehen spricht, sondern von einer länger dauernden Geschichte, schafft man sich auch eine Nische, die auch einen Ausstieg möglich macht aus dem Alltag. Nicht nur aus dem familiären und ehelichen Alltag, auch sonst. Und das kann attraktiv sein, gewissermaßen zu sich zu kommen und etwas zu erleben, was sonst nicht lebbar ist. Und das ist mehr als dieses Abwicklungsargument. Das Abwicklungsargument halte ich für relativ oberflächlich. Sondern wenn jemand sich auf eine längere Außenbeziehung einlässt, dann sucht er etwas, was sonst nicht lebt. Er sucht sich selbst eigentlich. Das meinte ich vorhin mit der Selbstfindung. Und das ist eine ernstere Angelegenheit als bloß ein bisschen Vögeln.
Ist das denn so, dass es immer Fremdheit schafft in der Primärbeziehung, also in der sozusagen in der eigentlichen Beziehung, schafft es nicht automatisch eine Fremdheit? Die muss ja vielleicht noch nicht mal schlecht sein, aber
die muss nicht schlecht sein,
indem man doch so ein Doppelleben lebt oder einen Teil von sich auslebt, den die Frau dann so gar nicht mitbekommt. Das ist aber doch auch bedauerlich, oder? Das hat ja immer mit Lüge zu tun oder mit eben etwas nicht zeigen. Und dass man da doch ganz eng mit jemandem zusammenlebt, der einen gar nicht wirklich kennt. Eigentlich der große Luxus der Liebe ist doch, dass man erkannt wird und so geliebt wird, wie man ist. Das stimmt dann ja alles eigentlich
aber
nicht mehr.
Aber es hat auch was mit Macht an der Stelle zu tun. In dem Moment, wo ich in einer Partnerschaft bin, wo ich was weiß, was der andere nicht weiß und das, was er nicht weiß, initiiere und steuere ich, in dem Moment verlagere ich natürlich auch ein Machtthema und kann mir da auch so meine Distinktion drüber abholen, dass man dann natürlich auch anders mit dem anderen umgehen kann, weil man denkt, naja, wenn du wüsstest, was ich weiß. Also das
echt?
Ist eine, auf jeden Fall, und ich glaube noch was, Herr Müller-Ulrich kommt dazu in Ihrer Aufzählung, also ich glaube, jeder, der mal hinter der Theke gestanden hat in irgendwelchen gastronomischen Einrichtungen oder Clubs oder so und sieht, was da so im Laufe eines Abends passiert oder der mal irgendwie Männer auf Kegeltour oder so näher erleben durfte oder musste oder von mir aus auch Frauen. Es gibt ja auch sowas, ein institutionalisiertes Fremdgehen, was so eine Art von kollektiven Hobbycharakter auch hat. Und da sind bestimmte Formen von Ferienreisen und Junggesellenreisen und weiß ich nicht, das wird ja nachgerade institutionalisiert und ist, finde ich, auch so eine Art von quasi Mutprobe oder vielleicht ist es nicht mal mehr mutig, sondern so ein Accessoire in bestimmten Formen von Männer- und Frauenkultur geworden. Also was heißt geworden? Jetzt würde wahrscheinlich jeder sagen, gab es immer schon. Aber das ist auch was sehr Rituelles. Der Kurschatten.
Die Machtidee wollte ich noch ein bisschen verfolgen, weil Sie das gerade ansprachen, scheint mir eigentlich noch mehr dahinter zu stecken. Nämlich es ist nicht nur ein Machtbeweis, es ist ja auch ein Vitalitätsbeweis. Und von Doppelleben war gerade die Rede. Es gibt ja nichts Rauschhafteres, als sich selbst sozusagen zu vervielfältigen in mehreren Rollen. Und es sind ja auch sehr typische Alterskonstruktionen dahinter. Also in Ihrem Buch, Frau von Kürti, sind die gerade 40. Das ist ja meistens so eine Etappe, wo man irgendwie das Gefühl hat, jetzt muss noch mal was passieren. Gut, inzwischen, das ist vielleicht auch noch ein Gedankenwert, leben wir alle so viel länger. Vielleicht halten es Menschen auf eine Strecke von 90 Jahren einfach nicht miteinander aus, dass wir von daher irgendwie alle verloren haben. Aber das stelle ich mal nur so nebenbei dahin. Tatsache ist, dass man so mit 40, Hälfte des Lebens, klassisch gedacht, irgendwie noch das Gefühl hat, jetzt was zu reißen.
Ja, mit 40 geht es ja auch noch. Also jetzt als Frau gesprochen, man könnte jetzt noch mal ein ganz neues Leben anfangen, also noch mal Kinder bekommen. Das ist schon sehr verlockend. Und das, was man getan hat mit 40, tut man ja gemeinhin schon eine ganze Weile. Man hat schon länger denselben Mann, denselben Chef. Kinder brauchen keine Rundumbetreuung und dann ist natürlich noch mal so eine Zeit der Selbstverwirklichung gekommen und das reicht dann von Salsa-Kurs bis irgendwie ein Nesthäkchen zeugen mit einem Mann, dessen Vornamen man noch nicht mal kennt. Also es ist schon eine riskante Phase, aber auch eine des Aufbruchs und der Entwicklung. Das ist ja überhaupt nicht nur schlecht.
und eine Entwicklung, die nicht parallel läuft unbedingt. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass in langen Beziehungen die Partner sich immer parallel entwickeln und immer symmetrisch miteinander unterwegs sind.
In der Regel nicht.
Meistens geht es beim einen schneller, der andere stagniert und dann geht es so und dann macht der eine einen Schritt und so. Aber das Ganze ist, wir hatten vorhin das Thema Macht als Stichwort. Das gibt es natürlich und es gibt auch Machtspielchen, Verletzungsspiele in dem Zusammenhang. Ich glaube, moralisch ist eine ganz interessante Frage zentral, die ich mir da stelle. Die heißt nämlich, habe ich ein Recht auf Privatheit oder habe ich ein Recht auf die Sexualität meines Partners? Wie weit gehört mir die Sexualität meines Partners? Und das meine ich jetzt sowohl körperlich im Sinne von Ausschließlichkeit, ich meine es auch im Sinne von Wissen um die Sexualität des Partners. Bin ich als Partner verpflichtet, alles zu sagen? Das sind partnermoralische Fragen. Und da muss man sich, glaube ich, entscheiden, was romantisch anfängt. Fängt er mit dem Ausschließlichkeitswunsch zunächst an. Und was als Ausschließlichkeitswunsch anfängt, wird zum Ausschließlichkeitsgebot dann im Laufe der Zeit und wird zu etwas Einengendem, was so schön angefangen hat. Und da stellen sich dann, aber das sind in späteren Jahren, das passiert nicht in den ersten 2 Monaten, stellt sich dann die Frage, wie viel Recht habe ich auf Privatheit? Kann ich treu sein, auch wenn ich meinem Partner nicht alles sage? Kann ich treu sein, auch wenn ich mit jemand anders Sex habe? Oder geht das genau nicht? Also die Frage nach Recht auf Sexualität des Partners und nach Privatheit halte ich für die moralisch zentralen Fragen hier.
Aber das muss sich doch jedes Paar selbst diese Fragen
so
stellen und beantworten, oder? Das ist ja ganz individuell.
Das ist ganz individuell. Es kann sogar sein, dass die beiden Partner es unterschiedlich für sich beantworten.
Ja, dann hat man ein Problem, ne?
Ich glaube, dass neben den vielen Schwierigkeiten, die Herr Müller-Ulrich schon skizziert hat, ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, dass es so viele Fragen gibt und so wenige oder vielleicht auch so viele Antworten, aber keine verbindliche, weil wenn wir auch mal wieder auf die Eifersucht vielleicht eingehen, obwohl sich so die sozialen Umstände von Beziehungen, Liebesbeziehungen, sexuellen Beziehungen doch verändert oder modernisiert haben. Gefühle modernisieren sich ja eben nicht mit. Und diese Diskrepanz kriegt man, glaube ich, einfach nie zugeschüttet. Also diese Ablehnung, die ein Fremdgehen für einen, glaube ich, immer bedeutet. Also was hat der andere, was ich nicht habe, die Zurückweisung, das Ausgeschlossensein und dieses so auf sich zurückgeworfen sein. Ich glaube, dass man... Das wäre auch vielleicht mal meine Frage an Herrn Clement. Also ich wüsste nicht, wie man damit umgehen kann, weil natürlich man kann es sich rationalisieren. Man sagt, ey, der geht nicht weg oder es heißt nichts oder es war so. Oder es gibt ja auch noch die Eifersucht, die wir noch nicht mal besprochen haben, auf Seitensprünge, die gar nicht stattfinden. Also sozusagen die Eifersucht als tatsächliches Phantom. Aber dieses Gefühl an sich, egal ob es sich auf die Vergangenheit, auf ein mögliches Fremdgehen in der Zukunft oder auf eine tatsächliche Nebenbuhlerin bezieht, dieses Gefühl zerreißt einen in einem Maße, dass es unkontrollierbar zu sein scheint. Und meine Frage wäre dann, Herr Clement muss jetzt immer herhalten als Experte, muss man da einfach kapitulieren und sagen, es gibt keinen Weg, das zu bändigen? Also dieses Gefühl, nicht Fremdgehen an sich, sondern was es auslöst.
Also ich glaube, es hilft einem, wenn man die Eifersucht als Teil unseres biologischen Programms sieht. Das ist sozusagen Eifersucht, wie ein Reflex, den man nicht in der Hand hat. Das hilft einem, indem man nicht denkt, man müsse das bändigen. Und die Antwort darauf, wie man damit leben kann, hängt sehr viel mit dem Zeitpunkt zusammen. Ich glaube, wenn man im ersten Moment erfährt, dann ist der Eifersuchtsreflex, dann blutet das Herz, dann ist das alles so schlimm, dass man kaum es aushält. Das ist anders zu bewerten als nach 3 Wochen oder nach 3 Monaten und so. Die Eifersucht lässt auch wieder nach. Und dann kann man noch
die
mal ein
Bilder
bisschen...
Die Bilder kommen doch wieder, wie bei einer posttraumatischen Störung, oder?
Ja, aber mit niedriger Amplitude, wenn man sich nicht dran hindert. Also das lässt dann auch nach, wie jeder Schmerz auch mal nachlässt. Es sei denn, man aktiviert es immer wieder, indem man nochmal genauer wissen will und nochmal das wieder auftaucht. Der Normalfall,
was ja auch ein klassisches Verhaltensmuster ist, ja, nicht, dass man die schrecklichen Mails, die man sich schon selber so kopiert hat, immer wieder liest, dass man den Schmerz bewirtschaftet, dass man einerseits hin und her gerissen, also einerseits Erlösungsfantasien kultiviert. Der untreue Partner möge doch erkennen, wie sehr man leidet. Und am besten würde er jetzt aus der Wand treten und dann würde das wieder gut. Und auf der anderen Seite aber, indem man selber ja sich gerade Kommunikationspause auferlegt, man macht ja diese Entdeckung auch geheim, genauso wie einerseits die Affäre verheimlicht wurde, verheimlichen die Entdecker ja auch sehr oft erstmal eine Zeit lang die Entdeckung, um sich an diesem Gift zu laben. Und dieses Gift, das sickert natürlich weiter in die Partnerschaft.
Aber ich glaube, Eifersucht und Voyeurismus so eng beieinander sind. Man will auch tatsächlich das klassische Spannermotiv. Man will auf eine seltsame Weise dann auch trotzdem als Voyeur agieren und noch was lesen und noch was sehen und Bilder und Vorstellungen. Und das ist natürlich dann was, wie eben diese Bilderproduktion immer wieder angeworfen wird.
Das schreibt ja die von Ihnen, Frau Fendel, angezogene Katrin Mehe ganz gut. Die schreibt ja sogar von ihrem pornografischen Gedankenkino, weil sie sich das Unsägliche dann dauernd wieder vorstellt.
Aber da ist natürlich ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, sollte man da haben, weil unter Umständen man dann Situationen schafft, über die man selber nicht mehr hinwegkommt. Also die Frau, die dafür sorgt, dass sie ihren Mann in Flagranti erwischt, tut sich selbst am meisten an. Weil das sind Bilder, die man dann eventuell wirklich nicht mehr los wird und wo dann eine Versöhnung vielleicht verunmöglicht wird durch die eigene, ja, dieses sich laben am Leid. Aber da muss man echt gut vorher nachdenken, was will ich sehen?
Aber der Betrogene ist in der schwierigen Situation. Es gibt einerseits diese Faszination am Leiden, also diesen masochistischen Triumph, den ich dann habe, wenn ich was finde, was ich befürchtet habe. Andererseits ist der Betrogene in der Falle drin, dass der oder die oft sagt, ich muss schon alles wissen, damit ich damit umgehen kann. Und das passiert dann auch in diesen qualvollen Dialogen mit dem betrügenden Partner. Du musst mir wenigstens alles sagen. Und was immer kommt ist, der Betrug ist schon schlimm genug, aber dass du mich angelogen hast, ist eigentlich das Schlimmste. Jetzt musst du als Beweis, dass du mich nicht mehr anlügst, mir wenigstens alles sagen. Und dann ist das ist so unaufhaltsam, Frauen, dann sagt
oder?
Er womöglich.
Ist das nicht eine Frauensache?
Ja, Frauen wollen es, glaube ich, genauer wissen dann.
Ja, Männer wollen es auch genauer
wissen. Das ist wieder das, was Sie vorhin, aber ich glaube in der Tat auch dieses Suhlen im Leid, weil es ist ja also wahrscheinlich auf unterschiedliche Art und Weise eine narzisstische Kränkung. Also es ist
ja, es ist ein Suhlen, es ist vom Motiv her ein Suhlen, aber es ist auch der Versuch, einen Ausweg zu finden nach dem Motto, wenn ich es mir angucke, kann ich besser damit umgehen.
Aber das
täuscht, es stimmt nicht.
Nicht.
Nein, es stimmt nicht, aber es ist, wenn ist jemand im Verdacht ist, ja, Voyeurismus ist mir zu Lust betont. Dieses eine Facette, das andere ist der Versuch, eine Lösung zu finden, wie komme ich raus, indem ich dann weiß, es ist begrenzt, indem ich es weiß. Und das ist eine irrtümliche Strategie, aber die wird fast immer gespielt.
Ich glaube, dass da so ein Begriff rein muss, zu dem man, glaube ich, emotional am wenigsten fähig ist, nämlich der Begriff der Großzügigkeit. Also vorausgesetzt, man will da irgendwie weitermachen. Und das, was wir jetzt beschreiben, diese Negativdynamik, sagt ja immer, du hast aber. Und dann kann man irgendwann nur sagen, ja, was soll ich machen, mich erschießen, sagen dann ja Männer meistens gern. Und ich denke, die Form von Großzügigkeit zu sagen, man gibt dem anderen das, was es dann da war, was auch immer es ist, was es war. Und man gibt sich aber auch frei aus dieser Rolle des Anklagen. Aber das finde ich schon fast übermenschlich. Ich fände das ideal, aber ich finde es übermenschlich.
Immerhin ist es eine Perspektive.
Ist denn Ihre Erfahrung, dass eine Beziehung sich wirklich erholt? Also so wirklich?
Ich würde so drei Typen unterscheiden, die drei Verläufe, die ich kenne. Der eine Verlauf ist, man übergeht's und macht so weiter, als ob nichts geschehen wäre, bleibt aber dabei. Das ist die Variante 1. Variante 2 ist, man quält sich durch und kommt nicht aus dem Trauma raus und legt's immer wieder auf und zum 100. Mal muss es nochmal besprochen werden. Also bleibt in der Verletzung. Und die dritte Variante, man nimmt's als Krise, die man zu der berühmten Chance macht. Also sagt, wir haben offenbar eine bestimmte Phase in unserer Beziehung jetzt beendet und müssen uns nochmal neu angucken. Also eine Zwischenbilanz zu gucken, was bist du überhaupt für jemand? Ich sehe dich mit neuen Augen, seitdem du fremdgegangen bist und so. Und die dann einen neuen Weg finden und wirklich sich nochmal neu heiraten gewissermaßen. Also sich nochmal neu erfinden als Paar. Die dritte wäre natürlich die beste, die kriegen nicht alle hin. Aber es gibt diese drei Verläufe, würde ich rauspräparieren.
Ein Rezept, und das ist ja in tausenden von Bonmots immer wieder so in den letzten Seiten auf den Zeitungen kann man das lesen, das kontrollierte Weggucken. Ne? Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht bei der äußerst promiskuitätserfahrenen Katrin Millet. Es funktionierte nicht bei dem ja für alle Intellektuellen lange Zeit als Vorbildpaar gegolten habenden Simone de Beauvoir und bei Sartre. Es waren alles nur so Ideen, hat nicht geklappt. Eifersucht trotzdem.
Ja, also ich glaube, wir merken ja angesichts eben dessen, was Sie eingangs an die Peinlichkeit, man sagt natürlich auch nie ich in so einem Zusammenhang und ich glaube, dass das tatsächlich wahrscheinlich nur in der Kunst oder in der radikaleren Kunst gelingt, dass ein wirklich eifersüchtiges, an Zurückweisung leidendes Ich sich wirklich so äußert. Und ich fand da einen ganz probaten Weg, um wieder eine französische Künstlerin, die scheinbar erfahren hat, Sophie Kall, hat, als sie festgestellt hat, dass der Mann, den sie liebte und mit dem sie verheiratet war, einer anderen Frau Liebesbriefe schreibt, hat sie ganz einfach in diesen Liebesbrief, den sie gefunden hat, ihren eigenen Namen kopiert oben. Und das überzeugt mich sehr. Also diese gezielte, inszenierte und wirklich auch offensive Selbstbetrug, mit dem man sagt, ich setze mich an die Stelle der anderen und das ist mein Akt. Sowohl des künstlerischen Ausdrucks, aber auch eine Formalisierung von Verzweiflung, das leuchtet mir ein. Aber außerhalb eines künstlerischen Umgangs mit dieser Form von Verwundung kann ich mir eigentlich keinen praktischen, pragmatischen vorstellen.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es Tag ein, Tag aus überall funktioniert und auch funktionieren muss. Du hast das eben so gegeißelt, diese lauwarmen Beziehungen. Die meisten sind das, die meisten haben aber auch gar keine andere Wahl. Ich meine, wenn man wirklich drei Kinder hat und vielleicht halbtags arbeitet, ist jetzt irgendwie okay, die Künstlerin macht es so und der Rockstar macht es so. Aber das ist ja nicht das Leben der meisten. Und ich glaube, dass da ein gezieltes Wegsehen, darüber würde ich niemals den Stab brechen, dass jemand sich mit einer lauwarmen Beziehung zufrieden gibt. Ja, das finde ich, so ist im Zweifelsfall dann doch das Leben.
Haben Sie sich das genau überlegt, Frau von Kürti, was Sie da gerade so gesagt haben? Also wenn das jetzt Ihr Mann hört und sich denkt, ach so, dann habe ich ja einen Freifahrtschein.
Wie gesagt, jedes Paar muss da seinen eigenen Weg finden, aber Beziehungen sind doch nicht immer gut und nicht immer intensiv und ich habe überhaupt nichts gegen lauwarm. Also zu Hause, mein Thermostat ist eingestellt auf 18 Grad. Das ist das, wo der Alltag stattfindet. Weil das klang eben so, man muss immer intensiv reagieren und man darf sich nicht arrangieren. Das ist Quatsch und viele müssen es einfach, ob das schön ist oder nicht, aber so sind nun mal die Realitäten. Und
ja, aber was ist Alltag? Also ich glaube mit Alltag, oder es geht ja nicht um Rockstar-Kunst versus die Frau an der Kasse.
Doch, aber hier werden immer nur sozusagen Stars zitiert oder Intellektuelle, wie die damit umgehen, aber so sind
die meisten
Leute nicht.
Ich glaube, das auch jetzt, um mal ganz, ganz banal zu sein, dass die Frau an der Kasse mit drei Kindern sehr wohl auch ihre drei Kinder packen kann und einen Aufbruch machen kann und dass sie Leid sehr intensiv erleben kann und sich nicht sagen muss, wenn ich sowieso mit dem zusammenbleiben will, dann kühle ich innerlich aus. Und nicht jedem bekommen 19 Grad. Es gibt unterschiedliche Temperaturen und ich glaube, man kann im größten Exzess einen Alltag haben und man kann in scheinbar banalen Existenzen sehr abenteuerlich leben, aber man muss die Bereitschaft haben, jeden Tag sein Leben immer aufs Neue wieder anzugucken, egal welcher Schicht und welchem Leben.
Also ich glaube, die Statistik widerlegt einfach an der Stelle die Vermutung, dass das nur ein Oberschichtenphänomen oder sowas wäre. Die Beziehungen halten volksweit nicht mehr so lange. Und insofern ist das ja auch das Interessante an unserer Sendung, mit Verlaub. Es ist nicht ein individuelles Problem. Vorhin haben wir mal drüber geredet, dass das ja alles sehr, sehr individuell
ist. Es wirkt sich individuell aus.
Genau, das meinte ich. Aber gleichzeitig ist es eben überindividuell in dem Sinne, dass es nicht funktioniert. Also die Lösungen, die wir bis jetzt gehört haben, scheinen auch nicht zu funktionieren.
Aber die anderen Lösungen, immer treu bleiben und es so zu machen, wie es früher angeblich gemacht ist ja auch keine Lösung. Deshalb bleibt es ja lebendig, dass es keine guten Lösungen gibt.
Ich würde immer plädieren, im Gegensatz, glaube ich, zu Herrn Clement und Ildiko von Kürti, dass man eine Bewusstheit, ich würde immer fürs Bewusste plädieren, nicht fürs gezielte Weggucken, nicht fürs Aushalten.
Das ist aber doch auch
nicht
bewusst.
Aber es ist eine bewusste Verdrängung der Bewusstheit, wenn Sie so wollen. Ich weiß es, aber ich tue so als wisse ich es nicht. Es tut mir weh, aber ich schiebe diesen Schmerz weg.
Nein, es tut mir eben dadurch eben nicht so weh.
Ja, Sie schieben es nur woanders hin.
Ja, warum denn nicht?
Weil Sie dann Ihre Selbstentwertung vorantreiben.
Dem widerspreche ich. Das ist keine Selbstentwertung, sondern das ist eine lebbare Möglichkeit, die nicht für jeden gilt. Aber wenn das jemand so macht, dann würde ich genau wie Frau von Kürti da niemals das verurteilen, dass wenn das funktional ist und jemand so leben kann. Ich würde es auch nicht als spießig, das ist mir zu herablassend gesagt. Ja. Wenn das lebbar ist, ist es lebbar.
Also das ist ja nun wirklich einer der paar Fortschritte, die man heutzutage gemacht hat, dass man nicht mehr in Beziehungen bleiben muss, in denen man nicht bleiben will, weil sie nicht mehr gesellschaftlich stigmatisiert sind, weil es Ausstiegsmöglichkeiten gibt und weil es die Möglichkeit zu neuen Partnerschaften gibt. Und diese Freiheit sollte man sich als Option immer halten und sich nicht benehmen wie eine Hausfrau in den 50ern, die gesagt hat, ich bin zwar hier unglücklich, aber ich habe keine Option.
Also ich will da wirklich keinem reinquatschen. Wenn man sich benehmen will wie eine Hausfrau in den 50ern, dann ist auch das in Ordnung, wenn man das selbst entscheidet.
Ja, es gibt bei jedem Beziehungsgespräch so einen Punkt, wo man sich auch eine Weile nur noch schweigend anguckt. Und entweder, weil es schon früher morgen 5 Uhr oder so ist, man dann einschläft oder ausrastet oder der Alkohol wirkt. Hier in diesem Forum ist das schlicht und einfach das Ende der Sendung. Liebe deinen Nächsten. Wir sprachen über die Lust am Seitensprung mit zwei Schriftstellerinnen, Ildikó von Kürti und Heike Melba-Fendel und dem Sexualforscher Professor Ulrich Clement. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.
Morgen um 17.05 Uhr ein Zeitgenossengespräch mit dem Schauspieler Moritz Bleibtreu. Und am Montag im SWR2-Forum: Stuttgart ist unser. Wie geht Politik mit Protest um? Im Programm geht's jetzt weiter mit unserer Volksliedreihe.